Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Vater, anscheinend hast du heute Tempo, hast du Kraft und hast du Freude für uns. Und wir sagen, ja, warum nicht? Da gibt's Schlimmeres. Das können wir gut gebrauchen. Ernst und Traurigkeit kennen wir auch. Aber wir wollen jetzt heute das andere haben. Wir strecken uns aus nach dir und sagen, teil das aus, was du für uns hast. Und wir öffnen unsere Herzen und lassen so Ressentiments und Vorbehalte fallen und sagen, wir geben es hin. Du bist da und du bist gut. Und deswegen sind wir auch da und sind bereit, dich zu empfangen. Segne die Kinder, segne die Erwachsenen, diejenigen, die oft hier hinkommen oder zum ersten Mal da sind, die Ausländer und Inländer, sodass wir dich spüren und erfüllt werden mit deiner Freude und deiner Kraft, deinem Tempo. Amen. Ja, wir sind in diesem Monat unter anderem damit beschäftigt, eine neue Gemeindeleitung zu bekommen. Das hat was damit zu tun. Wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit als Gemeinde geteilt, multipliziert in Bünde Süd, Stadtlicht, und wir in Nord, wir sind hier geblieben. Und dadurch haben wir uns natürlich verringert. Ganz viele der Leiter oder die Gemeindeleitung, bis auf meine Person, haben gewechselt. Ja, und jetzt ist an der Zeit, eine neue Gemeindeleitung zu finden, ne? Und ich zeige euch mal Zettel aus. Nimmt mal jeder Zweite so eins, sonst reicht es nicht. Ja, nimmt da immer so zu zweit, oder ihr könnt vielleicht auch zu dritt rausgucken, immer weitergeben und durchgeben, ja. Was ich euch da verteile, das ist ein Überblick in Bezug auf die Kriterien an einen Gemeindeleiter. Und vielleicht denkt ihr jetzt im Moment noch, naja, was habe ich damit zu tun? Schön! Wiegt sich nur in Sicherheit. Ja. Ich finde, das ist eigentlich nämlich eine ganz spannende Sache. Also ich lese das mal vor, für alle, die noch keinen Zettel haben, was von der Bibel her an Leitung für eine Voraussetzung gestellt wird. Ne? Ist ja mal interessant, ne? Ich meine, wir wählen ja immer wieder Politiker auf unterschiedlichster Ebene. Jeder Betrieb ist damit beschäftigt, Abteilungsleiter und was weiß ich, oder ein Vorstand wird neu gesucht, oder, ne, man ist ja immer so mit diesem Thema des alltäglichen Lebens beschäftigt. Wer macht was? Und jetzt sind wir eben hier im Bereich Gemeinde und hier geht's um Gemeindeleitung. Und ich hoffe, wir kriegen noch mit, dass das irgendwie auch was mit jedem von uns zu tun hat. Als Gemeindeleiter kommt nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder dazu erziehen, dass sie ihm gehorchen und ihn achten. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, seiner eigenen Familie vorzustehen? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Okay, mal bis dahin. Was fällt euch dazu ein, wenn ihr das so hört? Was kommt euch in den Sinn? Was?
So viel.
So viel. Eben hat einer Wow gesagt. Was sollte dieses Wow ausdrücken? Ist schon ordentlich was, ne? Ja, da ist die Maßlatte mal nicht gerade unten hingelegt worden, oder?
Die darf nur was mit Mücke tot machen.
Wie bitte?
Die darf nur was mit Mücke tot machen.
Hat man den Eindruck, der darf nicht mal eine Mücke tot machen, so ungefähr, ne? Der muss also alles so, ah, so, ne? Das ist schon ein ganz schöner Anspruch, ne? Da wird, das ist schon ein Qualitätsanspruch, wo man denkt, ja, gar nicht so einfach, ja. Aber ein cooler Typ, oder? Ein cooler Typ.
Aber der Gerechtigkeitshalber müssen doch die Frauen den Männern auch treu sein.
Ja, das glaube ich auch, ne? Boah. Nee, ich glaube, das geht so in beide Richtungen, ne? Aber ein cooler Typ, oder? Das ist nämlich so auf den zweiten Blick, denke ich, aber ist er cool, oder? Wenn es ihn gäbe, ne? Meine, Jesus ist ja bekanntlich, ne, gen Himmel gefahren, ne? Jetzt wird die Auswahl natürlich eingegrenzt. Sonst hätten wir schon Jesus oder so, ne, dafür hätten wir irgendwie. Ja, aber so irgendwie, aber cool. Oder? Wollen wir solche Leiter haben?
Ja.
Ich meine, wir können auch die anderen Leiter. Aber die wollen wir nicht. Ne, stell dich mal vor, das wären auch so Leiter bei euch im Betrieb, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Kultur, wo man sagen würde, ja, das wäre doch super, wenn die alle so super Ehe hätten, super Familie hätten. Ne? Da wird man schon manche Konflikte und manche Probleme und manchen Stress sich ersparen. So, ne? Ne? Wie viel Stress kommt nur dadurch zustande, dass man schon lange keinen Sex mehr hatte, ne? Und irgendwie zu Hause unglücklich ist. So, ne? Das ist immer, das hat alles eine Auswirkung, oder? Ja, jetzt traut euch nicht zu nicken. Ne? So. Ja. Ne, könnte vieles so. Also es ist auch irgendwie gut, sagt man irgendwie, ja, wenn es denn so wäre, wäre cool. So, ne? Und jetzt ist so die Frage irgendwie, ne, und die stellt sich, ja, wie kommen wir denn da hin? Also ich sag mal, das muss man ja sagen, also das wird hier von Gemeindeleitern gesagt und so, ne? Aber es wird uns damit doch, ob wir Gemeindeleiter sind oder nicht, erstmal überhaupt mal eine Richtung gewiesen für dich und mich. Sollten wir da nicht alle hinkommen? Dass wir ein tolles Familienleben haben? Dass wir nicht mehr von irgendwelchen Dingen süchtig abhängig sind? Hier ist Alkohol erwähnt, hier ist nicht geldliebend, also nicht, ne? So, gibt's auch noch andere Dinge, ne? Spielsucht und was weiß ich, oder Ehrsucht, keine Ahnung. Wir können von so vielen Dingen süchtig sein, nach Anerkennung und vielleicht kann man auch süchtig sein nach Faulheit, so, ne? Lass mich in Ruhe. So. Das ist so das große bestimmende Thema meines Lebens dann vielleicht oder so, ne? Also, nein, das wollen wir nicht so, ne? Das ist doch irgendwie freundlich. Ist man gerne mit freundlichen Menschen zusammen? Ja. Stell euch mal vor, ihr hättet die Wahl, oder ihr müsstet mit unfreundlichen Menschen zusammenarbeiten, ne? So Tag ein, Tag aus. Das machst du mal ein Vierteljahr. Dann musst du aber irgendwie, ne? Da muss man raus aus der Nummer. So, ne? Da muss man dem Abteilungsleiter mal Bescheid sagen und sagt, so, das geht ja so nicht, ja? Wir haben ja einen Konflikt, musst du mal klären für uns. Ja, wenn es denn so einfach wäre, immer. Ja? Aber erstmal muss man sagen, ja, da wollen wir irgendwie hin, das ist doch gut, das ist doch eigentlich, wo man sagen, ja, das ist doch mal beschrieben. Manche denken, Menschen denken, ja, Christsein, worum geht's denn da? Ja, unter anderem geht's darum. So mal ganz, ne, also. Wenn man so denkt, ah, das ist alles so nebulös und so, ne? Das ist so wenig konkret. Ist das konkret? Ja, super konkret, ne? Da ist noch lange nicht alles, aber da ist schon mal viel drin, ne? Wo man sagt, okay, das können wir erstmal, da können wir uns mal dran abarbeiten und dann sehen wir mal weiter, so, ne? Dann gibt's ja noch mehr Themen, so, ne? Aber es ist irgendwie sehr konkret. Übrigens, was auch auffällt, wie viele, also man kann ja so über Eigenschaften reden, die man hat und über Fähigkeiten, die man hat. Ne? Also ein Tischler hat die Fähigkeit, hoffentlich so mit Holz umzugehen. Ne? Freundlichkeit ist aber eine Eigenschaft. Wir so, ne? Wenn ihr euch dann mal diesen Zettel nochmal anguckt, wie viele Fähigkeiten werden denn da irgendwie so angesprochen? So viele Fähigkeiten sind das gar nicht, die hier angesprochen werden. Ne? Also er soll fähig sein zu lehren. Also verbindlich zu lehren, da geht es nicht drum, der muss nicht unbedingt predigen können oder so. Man lehrt ja ganz in ganz unterschiedlichen Settings, aber Er muss irgendwie eine Begabung haben zu wissen, aha, da, das ist Wahrheit, das ist Lüge, da ist vorne, da ist hinten, das ist jetzt hier wichtig und das ist unwichtig und das auch verbindlich rüberbringen. Nicht nur irgendwie nur das nett, dass wir mal drüber geredet haben, sondern es kommt ja auch mal der Tag, wo man sagt, so oder so, ne, wo geht's jetzt lang? Also diese, so, natürlich ist auch eine Ehe zu führen eine Fähigkeit, ist doch völlig klar, ne? Aber das ist so das Einzige, was so soll irgendwie leiten anscheinend durch eine Lehre, durch eine Wahrheit. So, ne? Also nicht, schon auch eine Verbindlichkeit, jawohl, das ist jetzt hier für alle verbindlich und so, ne, das schon, aber die meisten Dinge sind eigentlich Charaktereigenschaften, ne? Freundlich und so, nüchtern sein, besonnen sein, verantwortungsbewusst sein, so, ne? Die meisten, ganz interessant, ich habe mal einen Leiter kennengelernt, was heißt nicht ihn persönlich, aber so von seinen Büchern, und der hat immer gesagt, irgendwie Charakter schlägt Kompetenz. Ne? Charakter schlägt Kompetenz. Also er hat gesagt, ihm ist lieber einer, der nicht so kompetent ist, aber mit ihm zusammenzuarbeiten ist eine Freude. Weil er sagt, Kompetenz kann sich relativ schneller entwickeln, aber Charakter zu entwickeln ist viel mühsamer, viel langsamer. Ne, werd mal ein bisschen geduldiger. Also wie viel Zeit braucht man, um ein bisschen geduldiger zu werden? Ne? Das ist so, ne? Also ist interessant, ne? Worauf hier von Gott her so der Schwerpunkt gelegt wird. So, aber es bleibt dann immer noch nachher so die Frage, Mensch, wie kommen wir denn da jetzt so hin? Also fallen die hier vom Himmel oder so? Ne? Fällt Charakter vom Himmel? Fällt eine Kompetenz vom Himmel? Ja, nein, ein bisschen, ja, aber irgendwie ist es nachher auch ein Prozess. So. Und wir sind gerade bei einer Predigtreihe, und da steigen wir jetzt auch nochmal ein mit diesem Fokus, die heißt, Jesus ist die gute Nachricht. Also für alle, die hier zum ersten Mal da sind, ne, Jesus, deswegen hängt das hier vorne. So, während der Predigtreihe. Und wir haben uns schon angeguckt, Jesus irgendwie ist die gute Nachricht, er selber ist die gute Nachricht, und er ist Gott, und Gott will Beziehung. Wow. Ne? Jesus, Gott rettet, Gott redet. So, das sind schon mal seine wesentlichen Tätigkeiten, mit der Jesus uns im Markus-Evangelium vorgestellt wird. Ne? Er rettet, Kranke werden gesund, Leute haben Hunger, die macht er satt, sind verzweifelt, er richtet sie auf. So, ne? Also immer, er rettet, sind unter ihrer Schuld geplagt, er vergibt ihnen und so. Ne? Er rettet. Und das andere Große ist, er redet. Gottes Wahrheit, er redet über das Reich Gottes. Ne? Es ist so ein, immer noch mal verdeutlichen, worum geht's beim Reich Gottes? Es ist ganz einfach. Jesus sagt, Leute, ich bin da, und mit mir richtet Gott hier und heute unter euch auf dieser Welt seine Herrschaft auf. Sein Herrschaftsbereich kommt. Ich meine, wie sieht so ein göttlicher Herrschaftsbereich aus? Wie könnte der aussehen, ne? Ich meine, wenn Gott auf einmal aktiv wird und wirklich wirkt in meinem Leben, in unserem Leben, wie sieht das aus, ne? Auf einmal kommt Wahrheit, es kommt Kraft. Lahme können gehen, Blinde können sehen. Wahrheiten werden offenbart, die keiner wissen kann. So, ne? Und Menschen, die glauben, kommen mit dazu. Und irgendwie, es ist eine Regierung in dieser Welt, die irgendwie unsichtbar erstmal ist und dann wieder sichtbar ist, die international ist in allen Ländern. Dazu braucht er keinen Palast, er braucht kein Bankkonto. Ne? Er braucht keine Armee, und trotzdem baut er sein Reich in dieser Welt. Davon hat er geredet. Und wie das passiert, also das war seine große Botschaft, mit der Jesus immer gesprochen hat. Und jetzt, also er redet, er rettet, und jetzt als gleichwertige Tätigkeit, das ist hochinteressant, bildet Jesus parallel Menschen aus. Er bildet sie aus. Das ist interessant. Also mehr macht er eigentlich nicht. Also was war sein Job? Er redet vom Reich Gottes. Er bringt es in Kraft, er rettet nämlich Menschen, er sofort die Kraft, er baut das Reich Gottes. Und als gleichwertige Tätigkeit daneben ist, er fängt sofort an, Menschen auszubilden. Ich finde das spannend. So, weil auf einmal kommen wir so ins Spiel. Sind wir nicht mehr außen vor, so als Zuschauer, sondern er macht gleich klar, von Anfang an, ich will dich, ich will Menschen haben, ich will eine Beziehung, und ich will euch in diese Bewegung, in dieses Movement, ihr sollt ein Teil davon sein, ihr sollt Reich Gottes bauen mit mir. Ihr sollt auch retten, ihr sollt auch reden, ihr sollt mit dabei sein, und ich bilde euch aus. Und deswegen ist dieses Thema zieht sich durchs ganze Markus-Evangelium durch. Das fängt schon Kapitel 1, also mehr Kapitel vorne gibt's nicht, ne? Kapitel 1. Ab Vers 16 wird das gleich deutlich gemacht. Bevor Jesus rettet und wirklich redet, sagt er als erstes, ich will Beziehung und ich will Menschen ausbilden. Das wird als erstes dokumentiert, wird berichtet. Er beruft 4 Fischer. Ne? Von ihrer Arbeit weg, die sind am Fischen. Könnt ihr nachlesen, Kapitel 1, ab Vers 16. Und sagt, folgt mir nach. Immer ist, folgt mir nach. Ich will euch zum Menschenfischern machen. Also da ist schon gleich so eine Handlungsaufforderung mir hinterher. Das kommt immer wieder vor, wenn wir uns das an. Wie bildet Jesus aus? Mir hinterher. Und ich habe eine neue Identität, eine neue Vision, einen neuen Auftrag für euch. Ihr werdet nicht mehr Fische fischen, sondern ihr werdet Menschen gewinnen. Ob die das damals schon verstanden haben? Ich glaube eher weniger. Ja, aber irgendwie haben sie sich darauf eingelassen. So, und jetzt geht das konsequent weiter. Kapitel 3, ab Vers 13 bis 15 und folgende. Da beruft Jesus den Zwölferkreis. Also das erste ist so irgendwie, Menschen werden erstmal so in die Nachfolge allgemein berufen. Und jetzt für einen besonderen Auftrag beruft er jetzt gibt es ein Next Level. Das werden wir noch sehen. Wenn Jesus uns ausbildet, gibt es immer ein Next Level. Hier ist ein Next Level auf einmal. Erst folgen sie hinterher. Und jetzt Next Level. Und das wird beschrieben, Kapitel 3. Sie kriegen einen dreifachen Auftrag. Das erste ist, sie sollten beständig bei ihm sein. Ne, könnt ihr nachlesen ab Vers 13. Das erste ist, also, finde ich interessant. Es ist nicht erstmal, fang an zu arbeiten, gib Gas, sondern der erste Auftrag ist, bleib immer bei mir. Witzig, oder? Also irgendwie, als ich die Tischlerlehre gestartet habe, hat mein Chef nicht gesagt, hey, das Erste ist, bleib immer bei mir. Natürlich hat er gesagt, das Erste ist, morgens um 7 Uhr bist du da. Bis 16 Uhr und eventuell auch mal später, wenn mehr zu tun ist. Natürlich erstmal da sein, ist auch völlig klar. Ne? Aber Jesus sagt hier wirklich so dieses Beständige, wir werden zusammen essen und wir werden zusammen unterwegs sein, wir werden Dinge erleben und so. Ne? Ihr seid immer bei mir. Das ist so das Erste, was so betont wird. Das Zweite ist, sagt er, und dann werdet ihr mal meine gute Nachricht weitersagen. Das heißt, Jesus redet, was sollen seine Nachfolger auch machen? Auch reden. Weitergeben. Also sie sollen eigentlich das tun, was er auch schon getan hat. Und das Dritte, was er sagt, und ich gebe euch Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben. All das Dämonische, das Kaputte, das Zerstörerische, das Hässliche, das Finstere, dieser Mr. Dunkel mit all seinen Helfershelfern, der unser Leben kaputt machen will und in Enge und Zwang reinbringt und unseren Verstand vernebelt, dass wir nicht klar sehen und nicht die Wahrheit erkennen können und so am Rumsumpfen sind und so, ne? Ja, und ich gebe euch die Vollmacht. Also, Jesus hat geredet und gerettet und was sollen sie? Sie sollen auch reden und retten. Und sollen bei ihm sein. Das ist so dieser dreifache Auftrag. Also tun, was Jesus tat. Dann Kapitel 6, dann schickt er sie zum ersten Mal los in diesem Missionstrip. Also dann wird das so eingeübt. Dann sagt er, so, pass mal auf, ihr bildet immer Zweierpaare und jetzt geht ihr los, ne? Und learning by doing. Und jetzt macht er genau das. Ihr geht so in die Dörfer rein. Ihr nehmt übrigens nichts mit groß. Ne? Also ihr könnt ein paar Schuhe mitnehmen, aber kein zweites Paar. Ihr nehmt auch kein zweites Hemd mit, ihr nehmt kein Geld mit, ihr nehmt nichts mit, wirklich. Sondern ihr geht so los. Ja? Ja, guck mal, die Waltraut, die guckt schon ganz kritisch, denkt, wie soll das denn funktionieren? Ja, das denkt man sich so, wie soll das denn funktionieren? Stell dir mal vor, wir sagen uns als Kirche und der Kirche in Deutschland, nehmt nichts mit auf den Weg. Oh, die ganzen diakonischen Werke und so, die ganzen Immobilien und die Landbesitzer und die Vermögen, die irgendwo alles und die theologischen Ausbildungsstätten und so, fangen das alles an. Nein, das ist doch so schön. Oder? Aber Jesus macht es ja mal anders in diesem Missionstrip, gibt erstmal mit, nehmt nichts mit. So, ne? Und wenn ihr irgendwo hinkommt, dann sucht euch einen Menschen des Friedens, also jemand, der offen ist für das Göttliche. Und bei dem bleibt. Jetzt geht er nicht weiter und ihr esst und ihr trinkt und dann, man fängt ja dort an, das Reich Gottes zu verkündigen. Und wenn dort Krankheit ist, dann gebietet ihr der Krankheit. Und wenn dämonische, dunkle Besessenheit da ist, dann gebietet ihr diesen bösen Mächten, sodass Freiheit in diesen Haushalt einkehrt und dass Menschen dort vor Ort gewonnen werden. Und wenn sie nicht wollen, ne, im ganzen Ort wollen sie nichts, dann schüttelt euch den Staub von Füßen ab, ihn zum Zeugnis und sagt, ihr habt Gott abgelehnt, okay, er lehnt euch mal gerade auch ab. Bye, bye. So, ne? Also merkt ihr, wie sich das aufbaut? Erstmal nur, hey, kommt mir nach, dann richtigen, also das ist eure neue Zukunft irgendwie, dann werden sie richtig berufen, der Auftrag wird noch erklärt, jetzt gehen sie raus, jetzt müssen sie es zum ersten Mal selbst machen. So, und dann zwischendurch, jetzt gibt's noch ganz viele kleine Aufträge und immer neue Lehren. Also dann müssen sie zum Beispiel mal Leute satt machen, ne? Irgendwie 5000 Leute haben Hunger. Was sagt Jesus ihnen? Sag mal, was habt ihr denn, ne? So ein Fisch und Brötchen da, das war nicht allzu viel, ne? Das war nur so eine Handvoll und jetzt sollte er die 5000 Leute satt machen. Ja, war eine kleine Überforderung. Aber sie kriegen auch immer praktische Aufträge, da sollen sie mal einen Esel besorgen, ne? Sorgt nur mal einen Esel, ihr geht da in die Stadt und dann seht ihr dort einen Esel, da hat noch keiner drauf gesessen. Und wenn ihr den holt von der Tankstelle, ne, dann werden die Leute sagen, hey, was macht ihr mit dem Esel hier? Das ist doch nicht euer. Dann sagt, ja, Jesus hat uns gesagt, der Herr hat gesagt, wir sollen den Esel mitbringen und dann werden sie euch ziehen lassen. Das ist witzig, sie haben immer auch so praktische Aufträge zwischendurch, aber die sind auch immer ein bisschen übernatürlich. Das ist ganz witzig, die haben immer irgendwie so ein, wo man denkt, das ist immer so, irgendwie geht's auch so ins Übernatürliche rein. Also selbst bei Brot und Fisch und bei Esel besorgen irgendwie. Das ist immer irgendwie, das wird so, dass ihr Vorstellungsvermögen und so wird so gesprengt. Und dann wird auch immer gelehrt zwischendurch. Und das ist interessant, wir hatten beim letzten Mal Markus Kapitel 8 und 9. Ich hatte gesagt, das ist so ein Wendepunkt in Markus. Bis dahin hatten sie erkannt, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Aber sie hatten noch nicht erkannt, dass er als Sohn Gottes, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, sterben wird und auferstehen wird, dass er sogar den Tod beseitigen wird. Und das startet ab Kapitel 8 und Kapitel 9. Und das Interessante ist, dass ab Kapitel 8 Jesus sich immer mehr Zeit nimmt, nur seine Jünger zu lehren. Das ist sowas von spannend. Ihr müsst mal, wir machen das einfach mal. Ich schlag mal auf, irgendwas Kapitel 9. So, irgendwas Kapitel 9. Ich nehme mal irgendwas raus, so. Brille absetzen, jetzt ticke ich hier irgendwo rauf. So, die drei Jünger fragten Jesus, also Kapitel 9, Vers 11, die drei Jünger fragten Jesus, warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass vor dem Ende erst noch Elia wiederkommen muss? Die drei Jünger, mehr sind es gerade nicht. Und Jesus nimmt sich Zeit, mit den drei Jüngern zu reden. So, jetzt Vers 14, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern. Und jetzt nimmt er sich Zeit für diese anderen Jünger. Und so geht das weiter. So, ne, als Vers 28, gleiches Kapitel, als Jesus später im Haus war, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Weil da war es geschehen und sie konnten diesen bösen Geist nicht von dem Jungen austreiben. Und er gab ihnen zur Antwort, nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Und sie kamen nach Kapernaum und Johannes sagte zu Jesus und so. Also es ist immer auf einmal viel mehr Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern verbringt, um sie zu lehren. Also immer weniger so das Volk, immer mehr hin zu den Jüngern. Es gibt nachher nochmal ein Kapitel, da ändert sich das. Da ist er in einer Auseinandersetzung mit den ganzen theologischen Gelehrten seiner Zeit, mit den Pharisäern und Sadduzäern. Und da käbbelt er sich sehr mit ihnen und sie käbbeln sich mit Jesus und da wird einfach deutlich gemacht, dass sie ihn ablehnen werden. Aber dann sofort ist er wieder bei seiner Jüngerbelehrung. Finde ich interessant. Jesus liebt die ganze Welt, oder? Er liebt sogar seine Feinde. Aber interessant ist, dass er sich besonders Zeit für seine Nachfolger nimmt. Es ist interessant, dass er mit ihnen einfach mehr Zeit verbringt und sie in eine tiefere Wahrheit hineinführt und sie, er bildet sie einfach aus. Er investiert sich in sie enorm. Wirtschaftlich muss man natürlich sagen, ist das natürlich ein Wahnsinn. Jesus soll die ganze Welt erretten und investiert sich in 12. Da gibt's rechnerisch ein kleines Problem. So, ne? Irgendwie, das macht jetzt erstmal nicht so viel Sinn oder so, ne? Aber Jesus macht das. Und es ist ja interessant, dass wenige Jahre, nachdem Jesus weg ist, schon zigtausende Menschen nachher zum Glauben kommen. Es ist, wir können die frühesten Zeugnisse in der heutigen Türkei sofort finden und in der ganzen Gegend, in weiterem Umfeld, dass Menschen zum Glauben gekommen sind und Jesus nachgefolgt sind. Also das kommt immer so zwischendurch und dann Kapitel 16, Vers 15, damit sind wir am Abschluss von Markus, da werden wieder die Jünger ausgesandt, geht in alle Welt, ne? Verkündet das Evangelium, die gute Botschaft, mich, tauft sie, ganz wichtig, ja. Denn wer glaubt und getauft werden wird, der wird errettet werden. So, also von Kapitel 1 bis Kapitel 16 zieht sich das durch. Jesus rettet, Jesus redet und er bildet seine Jünger aus. Das war 33%, sage ich mal so, seiner Haupttätigkeit. Hochinteressant. Also gerade wenn man immer wieder denkt, ja, Christsein, das ist doch sowas, so eine, da geht's um Lehren, da geht's um so kulturelle Riten irgendwie, da geht's um Kultur, da geht's um Deutschland oder was weiß ich oder so, ne? Das ist natürlich totale Fehlanzeige hier, ne? Sondern es geht darum, dass Menschen ihm nachfolgen und sich ausbilden lassen. So eng miteinander verbunden sind. In seinem Ausbildungsstil, da fällt einiges jetzt auf. Also das ist einfach, finde ich, auffällig. Das erste ist, ihr seid ja alle mal zur Schule gegangen, ne? So, manche waren natürlich begeistert von Schule, ne? Das gibt es wirklich. Es gibt ja welche, die sind wirklich so, Schule ist super und das ist toll und es gibt immer was Neues zu lernen und das war auch so schön harmonisch. Wir haben da alle in der Reihe gesessen und keiner hat gestört und wenn gestört wurde, hat der Lehrer für Ruhe gesorgt und ich konnte ganz in Ruhe mein Heft schreiben. Ich fand das ganz toll. Jetzt gibt's aber auch andere Menschen neben dem. So, ne? Für die ist Schule, ich sag das mal, nicht einfach. Nicht einfach. Ja, da ist irgendwie, ich habe das erst später begriffen, dass ich irgendwie immer gedacht habe, hier passiert nichts. Weil die wollten immer nur mein Kopf und meine Worte haben. Versteht ihr das? Nee, alle, die das gerne machen, irgendwie, die denken, ja, das war doch alles super. Ja, aber es gibt auch andere Typen. So, jetzt ist interessant, wie Jesus ausbildet. Das ist wirklich interessant. Er macht total ganzheitlich. Er sagt irgendwie, pass mal auf, ich muss euch mal beibringen, dass ich alle Macht habe, okay? Okay? Oh Mensch, da ist ein Blinder. Komm, den spucken wir jetzt auf die Augen und sei sehend. Zack, dann wurde er sehend. So, jetzt muss ich auch noch mal gerade mal was über die Macht Gottes lehren. So, ne, und man selber als Schüler, wow, das ist mal ein anderer Unterricht. So, also, ne, da, also da passiert mal richtig was. Also da ist man immer so, man sitzt so eher vorne auf der Stuhlkante oder ist gar nicht auf der Stuhlkante, sondern man ist irgendwie mit dabei. So, ne? Also es ist hochinteressant, wie Jesus ausbildet. Jesus bildet ganzheitlich aus. Wir würden sagen so learning by doing, training on the job. Also und es wird Praxis und Theorie immer miteinander vermengt. Aber es gehört immer, hey, wie will Jesus uns heute ausbilden? Ich vermute mal auch ganzheitlich, dass ihm unsere Gefühle genauso interessieren wie unsere Gedanken und unsere Gedanken wie unser Tun. Und wahrscheinlich erst, wenn wir die Dinge getan haben, werden wir erst verstehen, um was es wirklich geht. Und wenn wir mal Dinge gesehen haben, sagen wir so, ach so, wir haben gerade so ein kleines Seminar gestartet, irgendwie die gute Nachricht von Jesus reden, die gute Nachricht weitergeben. Und wir hatten letzten Mittwoch unser erstes Treffen, da habe ich einen kleinen Clip gezeigt, ich war ganz mutig, habe einen kleinen Clip gezeigt, in dem eine Familie, es wird gefilmt, wie die zum Glauben kommen. So, ne? Wie die so einen Durchbruch mit Gott erleben, so, ne? So mit Empfang des Heiligen Geistes, Sprachengebet, Heilung, Dämonen austreiben und so, ne? Und man denkt immer, irgendwie, oh, kann das denn alles sein und so, ne? Jetzt muss man nur noch mal gucken, welche Vollmacht hatte Jesus noch mal seinen Jüngern gegeben? In Kapitel 3? Ja, über die Dämonen, glaube ich, stand da, ne? Stand, glaube ich, so, oder? Und als er die dann zum Missionstrip ausgesandt hat, was haben die dann so berichtet? Aber wir haben das noch nie gesehen, wir haben keine Vorstellung davon. Auf einmal sehen wir einen Clip und kriegen alle Angst und sagen wir, was? Und so, wir haben es vielleicht da noch nicht verstanden, aber irgendwie, ja, ich meine, wie stelle ich mir denn eine Dämonenaustreibung vor? So irgendwie, alle sitzen auf dem Stuhl, haben eine Tasse Tee in der Hand, setzen die wieder ab und die Dämonen sind weg. Und dann geht man zum nächsten Thema über, ne, wer hat in Frankfurt gespielt und so. Ne? Oder was doch in Römer Kapitel 6, Mensch, das finde ich doch ganz interessant, da habe ich schon lange drüber nachgedacht und was Martin Luther damals drüber gesagt hat und so, ist doch richtig spannend und so, ne? Ja, ich vermute mal, nein. Also, ne? Sondern es ist irgendwie ganzheitlich, aber anders. Und manchmal müssen wir Dinge erstmal sehen, um sie zu verstehen. Dass man sagt, Ach so, das erlebe ich immer wieder. Wir sind ja als Deutsche von der Taufe her auch geprägt. Ne? Werden immer die kleinen Kinder getauft, manchmal auch ein paar andere, aber mehrheitlich. Das ist so das Bild, was wir von Taufe haben. So, wir taufen ja bekanntlich Leute, die zum Glauben gekommen sind, also Erwachsene. Und jetzt habe ich immer wieder Gäste, die ja mitkommen, und jetzt werden Erwachsene getauft und die erzählen noch mal kurz vor, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und dann werden sie getauft. Und was denken jetzt auf einmal die Gäste? Oh, das ist aber falsch hier. Oder das ist aber komisch. Nur wie wurden damals die Leute getauft? Hat Jesus Babys genommen und in Jordan getaucht? Also, hat er nicht gemacht. Also oft, wenn wir es sehen und erleben, dann kommt auf einmal dieses so, ne, dieses Erschrecken darüber. Aber es gehört mit dazu, wenn Jesus ausbildet, auch heute noch immer ganzheitlich. Wir kommen ums Tun nicht herum. Wir müssen die Dinge wagen, die Dinge müssen mal ins Leben gerufen werden und dann sagen wir immer, ach so, vielleicht sagen wir dann irgendwie beim fünften Mal, ist ja cool, ist ja abgefahren, ach so, jetzt macht das ja auch alles richtig Sinn, ne? So, wenn ich das so richtig sehe, ach so hat Jesus sich das vorgestellt und so, ne? Okay, aber das ist schon mal eine Auffälligkeit. Er macht's ganzheitlich. Was auch super gut auffällt, ist, er ist derjenige, der macht. Also, unser Ausbildungssystem, das ist auch ganz normal, wir wollen was anders machen, ist ja ganz stark davon geprägt, Lutz, du fängst die Lehre an und jetzt musst du mal machen, ne? Du musst mal machen, ne? Aufstehen, arbeiten, Werkzeug in Ordnung halten, die Bude fegen, Schlitze stemmen und was weiß ich so. Ne? Ja, das ist auch bei Jesus so. Aber interessant ist, dass als erstes er ganz deutlich macht, er macht. Der Fokus in all diesen Texten, den ich angerissen habe, ist, Jesus bildet aus. Das ist die wesentlichere Wahrheit. Nicht ich mache auch was, sondern er macht. Fängt schon an, Kapitel 1, ne, diese vier Fischer. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Nicht, Leute, pass mal auf, bisher war das total verkehrt. Ab heute werdet ihr zusehen müssen, dass ihr Menschenfischer werdet. Das war nicht sein Fokus. Sondern ich werde euch zu Menschenfischern machen. Die Jünger wären nie darauf gekommen, irgendeinen Esel von der Tankstelle zu klauen in Jerusalem. Ne? Sondern Jesus hat gesagt, ey, ihr geht da mal hin und dann werdet ihr das finden und dann macht ihr mal. Macht mal. Er hat immer die Initiative, auch bei dem, wo er lehrt. Er eröffnet die Themen, er spricht sie an, er gibt den Tiefgang. Er wendet die persönlich auf sie an. Er ist derjenige, der macht. Wenn wir uns da mit Jesus so beschäftigen, merken wir, es gibt ja diesen Spruch, vom Besten lernen. Ne? Das ist auch richtig. Ne? Wir suchen uns den Besten und von dem lernen wir. Aber bei Jesus stimmt das noch nicht mal ganz, sondern bei Jesus müsste es heißen, durch den Besten lernen. Er bildet uns aus. Er kriegt uns irgendwie dahin. Er lässt sich was einfallen an praktischen Aufgaben, an Worten, an Lehre, um uns genau in diesen Entwicklungsprozess der Ausbildung, des Lernens hineinzubringen. Ist ganz stark. Er beruft, er spricht eine neue Identität zu, er spricht einen Auftrag zu, er bevollmächtigt, er gibt die Kraft. Nicht aus deiner eigenen Kraft werdet ihr die Dämonen austreiben und die Kranken halten. Nein, ich gebe euch die Vollmacht, ich gebe euch die Kraft und ihr macht es in meinem Namen. Er korrigiert. Also wenn Dinge zu korrigieren sind, dann ergreift er auch die Initiative, spricht es an und stellt Fragen und sagt etwas, so dass innerlich eine Neuorientierung kommt. Was noch auffällt, er macht es ohne Ressourcen. Vermittelt kein Geld, vermittelt keine Gebäude. Ist stark auffällig, ne? Jesus hat ja kein Konto eröffnet oder so, ne? Er hat auch keine Schule gegründet in dem Sinne. Hat er alles nicht. Er hat keine Kirchengebäude installiert, sondern anscheinend könnte man sich überlegen, warum macht er das? Warum verweigert er irgendwie denen die Ressourcen mitzugeben? Könnte man sich mal drüber, was denkt ihr? Ja? Sicherheiten auf Ressourcen gründen. Wodurch mussten sie jetzt auf was war jetzt ihre Sicherheit? die Person Jesus. Ich glaube, Religion und Macht ist immer eine ganz unglückliche Paarung. Ich würde sagen, das geht früher oder später. In der Minderheit geht das gut, sobald sie die Mehrheit hat, geht's schief. Religion und Macht ist was ganz Ungutes. War von Jesus nie in dem Sinne angedacht, also weltliche Macht, war von Jesus nie angedacht. Er hat Ausbildung immer genau anders, keine Ressourcen. Ich bin für Moscheen in Deutschland, aber ich bin gegen Minarette, weil Minarett ist ein Machtsymbol, meine Meinung. Damit wir mal ein bisschen was zu diskutieren haben, auch hinterher noch zum Nachdenken. Ich glaube allerdings, Kirchentürme sind auch ein Machtsymbol. Kann man drüber reden, nachdenken, ne? Soll er nicht nur gut tun, sondern auch ein bisschen wehtun. Mal drüber nachdenken. Wenn Jesus uns ausbildet, warum hat er alle weltlichen Ressourcen irgendwie, sie hatten was zu essen, da wurde auch eine Kasse geführt, das wissen wir. Da wurden Dinge verwaltet, aber es war immer so, dass die Versorgung gesichert war. So. Und ansonsten, und ich glaube, es ist genau der Punkt, er war die Ressource. Ich glaube, er soll immer noch heute unsere Ressource sein. Ihr wisst, ich bin Freund von Teilung und von Kleinem. Wisst ihr auch warum? Ich glaube, selbst wenn wir zu viel Macht hätten, wird es schieflaufen. Es verführt. Und ich glaube, das Kleine, das animiert uns, das hilft uns immer, zu spüren, ja, wir haben es wirklich nicht. Ich hab's nicht. Also Jesus. Ne? Ja, seine Abhängigkeit hinein. Genau, das ist ja, wir haben ja so diese ältesten Kriterien gelesen, ne? Selbst auf das Amt soll man sich nichts einbilden. Selbst das, diese Anerkennung in der Gemeinde, soll man nicht als Macht missbrauchen, als Machtposition sehen. Ne? Also keine Ressourcen, sogar den Leitern sagt er ja in Markus, irgendwie, ja, wer von euch der Größte sein will, der soll allen dienen. So wie ich, gebe mein Leben zur Rettung für viele, so, ne. Dass wir dieses sich entmachten an weltlichen Ressourcen. Was auch noch interessant ist, Jesus bildet aus immer in Kleingruppen. Ist einfach mal interessant. Also, ich leide wirklich mit allen Lehrern mit, die irgendwie so diese 25 Kinder in der Klasse haben, ne. 25 Kinder. Das ist für mich, ich hatte mal im biblischen, also wir machen so biblischen Unterricht, so wie Konfirmation, ich hatte mal 20. Ich war sowas von überfordert. Das war ein Riesenstress für mich, so damit klarzukommen. Wenn ich, also ich habe wirklich mein volles Mittel. Jesus hat große Gruppen bedient, ja, aber ausgebildet hat er so in Dreier- und Zwölfergruppen. Das wäre doch mal ein Schlüssel, oder? Stell dir mal vor. Ich vermute, würde dann das Ganzheitliche auch wieder von automatisch kommen. Weil sie sagen, komm, dann machen wir das doch mal so und so, ne? Wir backen mal einen Kuchen und wie viele Teile Mehl kommt jetzt hier rein oder so irgendwie so, ne? Und so, ne? Also, wie willst du das auch mit 25, 30 hinkriegen? Also, Jesus hat das immer in kleinen Gruppen gemacht. Anscheinend auch dieses gruppendynamische, dieses interaktive Lernen auch voneinander. Wahrscheinlich auch, weil dort in der Beziehung miteinander auch Problematiken auftauchen. Ja? Wenn ich alleine auf dem Sofa bin, ne? Aber wenn ich mit euch agiere, unter Druck, dann kommen meine Probleme zum Vorschein. Und deswegen Kleingruppen. Deswegen haben wir, die damalige Kirche hat es genauso gemacht, hat sich in Gottesdiensten getroffen, so wie wir, und hin und her in den Häusern in Kleingruppen. Und wie machen wir es? Uns kriegst du nur mit Kleingruppen. Ne? Einen Sonntag Gottesdienst, anderen Sonntag oder Wochenende sind wir alle in Kleingruppen. Wir arbeiten in Teams, unsere Mitarbeiterschaft immer in Teams. Übrigens, wer das mal sehen will, ich habe so ein kleines Organigramm, hat ja Martin uns mal ausgedruckt. Da zwischen all den bunten Bildern findet ihr sowas technisch-schematisches so ein bisschen, trotzdem nett gestaltet. Und da findet ihr unsere Dienstgruppen, immer in Teams. Wir haben Zweierschaften in der Gemeinde. Und genauso hat Jesus das gemacht. Er hat in Minigruppen gelehrt. Er hat in Kleingruppen gelernt. Manchmal war es eine Dienstgruppe, manchmal haben sie nur zusammen gegessen. Immer in Teams. Immer in diesem Gruppendynamischen. Das ist, wie soll ich das sagen? Ich habe schon Leute kennengelernt, die hatten von zu Hause auch aus gute Ressourcen mitbekommen. Wirklich so. Also die hatten einfach Potenzial. Ne? Super Elternhaus, Finanzen waren geregelt, Ausbildung und so. Aber die haben nachher nicht unbedingt super performt. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten von zu Hause auch echt einen schlechten Start. Aber die haben sich irgendwie mit Jesus connected und sind in dieses Kleingruppending reingegangen und sind drin geblieben. Und das ist erstaunlich, über Jahre nachher zu sehen, auf was aus den Leuten geworden ist. Wie die sich charakterlich verändert haben, wie die sich in ihren Kompetenzen, auch Sozialkompetenzen verändert haben. Das ist oft wirklich erstaunlich. Jesus hat es so gemacht. Er hat ausgebildet, immer inklusive Scheitern. Also wenn man so Markus da durchliest, die scheitern ja auch immer wieder, auch so vom Verstand her. Ne? Da ist so, manches Mal ist er auch richtig harsch zu denen, weil die irgendwie so auf der Bremse stehen, gedanklich. Ne? Da ist irgendwie hier, ja genau, begreift ihr denn gar nichts? Ne? Markus Kapitel 8 hier, Vers 17. Versteht ihr immer noch nichts? Das sagt er zu seinen Jüngern. Steht ihr immer noch auf der Bremse? Das kann doch nicht wahr sein, so, ne? Irgendwie, ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? So, ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Warum kapiert ihr das nicht? Das ist Scheitern, ne? Irgendwie, er sagt uns was und wir begreifen es nicht. Und anscheinend kalkuliert Jesus das ein. Dann können sie auch Dinge nicht. Ich habe eben schon diese Geschichte erwischt, eben als ich einfach mal sowas rausgesucht hatte. Kapitel 9, ne, da ist dieser Junge, der wird gequält von seiner bösen Macht und sein Vater und er suchen Hilfe bei Jesus, aber Jesus ist gerade nicht da und also sind, aber die Jünger sind da, aber Jesus ist nicht da und die Jünger kriegen den Jungen nicht befreit und das ist ganz schrecklich, weil diese dunkle Macht, die, wenn die über den Jungen kommt, dann schmeißt er sich ins Feuer, schmeißt sich auf die Erde, verletzt sich. Das ist ganz schrecklich, ne? Und dann kommt Jesus und da sagt der Mensch, könnt ihr das immer noch nicht? Jetzt habe ich euch das schon ein paar Mal gezeigt und ihr wart unterwegs auf diesem Missionstrip und so. Ihr habt das schon alles. Jetzt könnt ihr damit nicht fertig werden. Dann macht er da kurz einen Prozess und befiehlt da diesen bösen Geistern auszufahren. Zack, und der Junge ist frei und unter Geschrei natürlich. Ne? Das war auch nicht, also wird man sicherlich auch Angst gehabt haben, wenn man das erstmal sieht, wenn wir dabei gewesen wären. Ne? So ein shocking Moment. So, ne? Aber er macht kurz einen Prozess damit. Und so. Aber Scheitern ist inklusive. Müsste man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Was heißt das für deine und meine Ausbildung bei Jesus? Was nicht inklusive ist, nichts tun, nichts riskieren, das gibt's nicht. Ne, also, aber Scheitern ist einkalkuliert. Das ist völlig okay. Und es ist interessant, wie Jesus seine Jünger selber aktiv aus diesem Scheitern herausholt und sie auf das nächste Level, zum nächsten Schritt auch befähigt. Ja, und was wir noch über seine Lehrmethoden lernen, das ist so eine never-ending Story. Es gibt immer bei Jesus eine Weiterentwicklung. Also erstmal irgendwie kommt mir nach, dann werden sie berufen, Auftrag, erstens, zweitens, drittens bei mir sein, ne? Reich Gottes, meine Wahrheiten verkünden, dann meine Rettung bringen. Dann jetzt Mission Trip, jetzt geht's los, immer zu zweit und los geht es. Dann die kleinen Aufträge, dann die Extralehren, dann mit den Fehlern umgehen. Und ganz zum Schluss sagt er, so Freunde, ich gehe und ihr bleibt. Und jetzt macht ihr die Sache weiter. Geht hin in alle Welt. Jesus ist nicht in alle Welt gegangen. Der hat sich auf Israel beschränkt. Jetzt sagt er in alle Welt. Never ending story. Es wird in Etappen bei Gott gelernt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, Jesus hat am Anfang sehr großes Interesse daran, dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme. Das ist nicht selbstverständlich. Also ich glaube, das ist ein Lernschritt. Viele Menschen wollen erstmal keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Ne? Meine Eltern sind schuld, die Gesellschaft ist schuld, das Finanzamt ist schuld, mein Ausbilder ist schuld, Schule ist schuld, Lehrer sind schuld, alle sind schuld. Nur wer ist nicht schuld? Mein Ehepartner ist schuld, meine Kinder, so, ne? Also irgendwie, kannst du die lange Palette machen. Das Erste, was Jesus uns beibringen möchte, glaube ich, ist zum Beispiel, hey, übernimm Verantwortung für dein Leben. Okay. Waren vielleicht nicht ganz so glückliche Umstände, aber was habe ich daraus gemacht? Irgendwie, ne? Warum musste ich denn manche böse Wahrheiten annehmen? Warum habe ich nicht gesagt, nö, gilt für mich nicht. Ich bin von Gott geliebt und mutig voran. Warum verletzt mich das immer noch so? Das ist so die erste Stufe, wo Jesus uns mal so in Etappen lernt, übernimm Verantwortung für dein Leben. Du bist geprägt worden, ja, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Wir fangen jetzt neu an, übernehmen die Verantwortung. Die nächste Stufe ist, Übernimm Verantwortung für dein Leben und deine Lieben, ne? So, dein Ehepartner, deine Kinder, das fällt uns auch relativ leicht. Das ist so fast in der Natur der Sache. Dafür verantwortlich ist aber auch hart, ne? So 18 Jahre, ne? So oder länger, also Verantwortung zu übernehmen für die ganze Geschichte. Kommt man schon an seine Grenze, ist schon Next Level oder so in Verantwortung. So, das geht aber noch weiter. Dann irgendwie nimmt Verantwortung für Freunde. Also, ne? Also, das ist dann noch mal ein bisschen weiter weg. Nachher übernimmt Verantwortung für Fremde. Das hat man mal ein super Ding. Da hat mal eine ihrer Nachbarinnen erzählt bei uns in der Gemeinde. Ach, was macht denn? Ja, ich arbeite da mit, so ehrenamtlich. Mach da so, kümmere ich da mich um Kinder. So in der Gemeinde war das, ne? Das konnte die Nachbarin überhaupt nicht verstehen, dass man sich um fremde Kinder kümmert. Unbezahlt. Wie verrückt ist das denn? Sich um die eigenen Kinder kümmern, ja, oder bezahlt sich, aber for nothing sich um andere Kinder kümmern? So, das ist noch ein Next Level. Ich glaube, Jesus fordert uns sogar nachher noch auf, Verantwortung für Gesellschaft und Verantwortung für Gemeinde, für Feinde zu übernehmen. Also merkt ihr, was das so eine, und das ist nicht ohne. Also, ein oder zwei oder drei von euch werden demnächst mit in der Gemeindeleitung sein. Und die werden sich vorher fragen, will ich die Verantwortung übernehmen? Ich habe schon so viel. Ich habe schon mit meiner Familie und so beruflich und da habe ich auch schon Abteilungsverantwortung übernommen oder so. Da bin ich schon alles am Level. Und jetzt noch für unbezahlt, das ist eine ganz andere Nummer. Das fühlt sich auch anders an, wenn man davor steht. Und Jesus sagt, ja, vielleicht next level. Es geht bei Jesus um ein lebenslanges Lernen. Es ist eine never-ending Ausbildungsstory. Die hört nie auf. Hört auch mit 80 nicht auf, ne? Mit 86 auch nicht. Das kommt wahrscheinlich die Meisterprüfung, ne? Wie gehe ich die letzten Lebensjahre, wenn sie die Kräfte nachlassen, wie mache ich das? Okay, also es gibt bei der Ausbildungsgeschichte Jesu echt ein paar Auffälligkeiten. Es ist ganzheitlich, er ist der Aktive. Er macht es, ohne uns groß Ressourcen an die Hand zu geben. Er macht es in kleinen Gruppen. Er macht es immer inklusive Scheitern und er macht es lebenslang. Jesus wurde von seinen Nachfolgern als Rabbi angeredet. Rabbi war diese Form, mein Meister, mein Lehrer. In der damaligen Umfeld. Interessant, ne? Es ist ein Ausbildungsprozess. Jesus will uns ausbilden. Gott will uns selber ausbilden durch Jesus. Und die Jünger hießen Jünger. Ist ein komischer Name, ne? Jünger, das ist die Übersetzung wie Schüler. Er ist der Meister, wir sind die Schüler. Das ist der Lernende. Er ist der Lehrer, wir sind der Lernende. Also bis in die Begrifflichkeit wird nochmal deutlich gemacht, dass Jesus bei all dem, was er an Wahrheiten und an Kraft mit sich bringt, dass er genauso diesen Fokus hat und ich will dich ausbilden. Du sollst dich weiterentwickeln, charakterlich, in deiner Weltanschauung, in deinen Kompetenzen, in deiner Kapazität, belastungsfähiger zu werden. Ich will dich ausbilden. Ich bin mit dir unterwegs, ich nehme es in die Hand. Okay, diese kleinen gelben Zettel, die ich euch gegeben habe, die sind für die Gemeindemitglieder da. Und ihr müsst gleich mal irgendwie sehen, dass alle Gemeindemitglieder einen kriegen. Und da unten ist so eine Zeile, als Gemeindeleiter schlage ich vor. So, ne? Und da könnt ihr jetzt so ein oder mehrere Namen hinschreiben, gerade wer euch so einfällt. Und ich glaube, wenn man sich selber im Ausbildungsprozess sieht, ja, ist es, glaube ich, gut, aus dieser Haltung zu sehen, okay, wen schlage ich jetzt als Gemeindeleiter vor? Wer ist in dieser Ausbildung bisher drin gewesen? War nicht einfach. Scheitern war inklusive. Wir werden keine Fehlerfreien kriegen, das wäre ganz komisch, aber wir werden hoffentlich welche kriegen, die sich mit Scheitern auskennen und mit Neuanfang und mit Gnade auskennen. Okay? Und Und ihr könnt da ein paar Namen hinschreiben. Und ihr könnt das, das steht unten drunter, bitte bis zum 11. November bei mir abgeben oder bei Andreas Tödmann, der noch mal für diese Ältesten, er ist zwar bei Stadtlicht, aber er macht noch mal diese Ältestenwahl mit uns, diese Gemeindeleitungswahl mit uns und organisiert das mit und für die Vorgespräche, dass es auch eine gute Form kriegt und wir dem auch wirklich gerecht werden, auch in den Gesprächen. Das heißt, es sieht so aus, ihr füllt das aus, ihr betet noch mal, gibt das ab, dann werden Andreas und ich das sichten. Mit denen, die am meisten vorgeschlagen sind, werden wir das Gespräch suchen und mit deren Ehepartnern, wie auch der Ehepartner das sieht, ob er das unterstützen kann, ob die beide so ein Ja auch dazu haben. Und dann gibt's am 19. November eine Mitgliederversammlung. Und dort werden die Kandidaten, die übrig geblieben sind, die sich herauskristallisiert haben, die werden euch nochmal vorgestellt. Und dann werdet ihr nochmal wählen, das Vertrauen aussprechen, wo ihr sagt, ja, wir erkennen dort, dass Gott dort, dass Jesus dort einen Ausbildungsprozess in Angriff genommen hat, schon über Jahre. Und dass das auch ein Level erreicht hat, wo wir sagen, da wollen wir alle hinkommen auf diesem Level. Aber da sehe ich schon jemand, der schon da ist und der da Gnade erlebt hat. Und deswegen sage ich ja dazu. Und bin auch gerne bereit, mich von ihm führen und zu lassen. Das gehört auch mit dazu. Ja, ich glaube, wenn einer das so macht, ist es cool. Kommt dann ein cooler Prozess mal raus. Gut, Jesus, dann beten wir nochmal für diese Sache, für uns selber, wo wir so unterwegs sind mit dir, was für uns dran ist. Vielleicht auch neu so eine kleine Gruppe zu suchen, die uns hilft, weiterzuwachsen. Oder so einen Aspekt des Ganzheitlichen nochmal neu zu betonen, neu zu entdecken. Und wir bitten dich vor allem, dass wir dich daran erkennen und dein Handeln und dein Reden, dass wir irgendwie bei dir sind, bei dir landen und bei dir verankert sind, dass wir nicht nur von dir lernen, sondern dass wir auch durch dich lernen. Ja. Amen. Okay. Hat jemand noch einen Eindruck, den er weitergeben möchte?
Bei dem zweiten Lied heute, dann ging es um die Schönheit Jesu. Und da ist mir ein Gedanke gekommen, den ich gerne teilen möchte. Diese Schönheit, die wohnt in dir, wenn du Jesus kennst und ihn in deinem Herzen hast. Und das sage ich zu denen, die, so wie ich, auch wenn man es nicht glaubt, mit Minderwertigkeit zu tun haben, die nicht gut über sich selber denken, die vielleicht über ihr Äußeres nicht gut denken. Jesu Schönheit wohnt in dir. Du, ich bin schön. Du bist schön. Und ich möchte es in eure Herzen sprechen. Und ich möchte, dass das so Raum gewinnt in euch. Und dass das, was an Lügen, die in eurem Herzen oder in euren Gedanken sind über euch, dass das weggesprengt wird von eurem Herzen. Und dass diese Wahrheit, du bist schön und du bist wunderbar gemacht, dass das Raum gewinnt und dass das nach außen dringen kann. Amen.
Super. Steht mal auf. Wir stellen uns unter den Segen Gottes.
Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du so jemand bist, der ganz nah kommt und der ganz in uns wohnt und lebt. Und zwar mit allem, was dich ausmacht. Mit deiner Kreativität, mit Lebendigkeit, mit Schönheit. Und ich bete, dass das in unseren Herzen Raum gewinnt. Und ich segne jeden Einzelnen hier. Mit deiner Schönheit, mit deiner Kreativität, mit deiner Lebendigkeit, egal wie die Lebenssituation ist, das ist real und das ist wahr und wirklich. Und so segne euch der allmächtige Gott mit seiner Wahrheit.
Genau, Jesus, und dass es von innen nach außen kommt, mit dir anfängt und wirklich uns ganz so beseelt.